The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderschönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue, aufregende Woche. Denn heute ist Montag und zwar Montag, der 3. Februar.
Mit Ja haben 338 Abgeordnete gestimmt. Mit Nein haben 350 Abgeordnete gestimmt. Fünf Abgeordnete haben sich enthalten. Der Gesetzentwurf ist abgelehnt.
Es war der Paukenschlag der wohl wildesten politischen Woche in diesem Wahlkampf. Friedrich Merz und sein CDU-Gesetz zur sogenannten Zustromsbegrenzung fiel durch. Lange Gesichter bei der Union, 12 Abweichler in den eigenen Reihen ließen Merz auflaufen. Aber naja, die FDP war auch nicht ganz bei der Sache und natürlich SPD und Grüne dagegen. Bundeskanzler Scholz attestierte Merz in den Tagesthemen einen großen Fehler.
Er hatte ein Tabu gebrochen, ein Tabu, dass man mit den extremen Rechten nicht zusammenarbeitet, ein Tabu, über das er selber im November des letzten Jahres noch gesprochen hat. Nun hat er es versucht und einmal gemacht und das ist nicht gut für die Zukunft unseres Landes. Also ein wahrscheinlich historischer Tag, aber kein guter.
Für die SPD ist es aber unter Wahlkampfgesichtspunkten ein großer Sieg. Zumindest mal fühlt sie sich so. Als Bollwerk gegen die Rechten. Aber Friedrich Merz ist der eine Verlierer, das ist klar. Er kam als Stier ins Plenum, gerannt und kehrte als Ochse ins Sauerland zurück. Das Eunuchenhafte seiner Situation ist unschön mit anzusehen. Aber die Sozialdemokraten sind auch Verlierer, auch wenn sich diese Verlierer wie Gewinner fühlen. Denn die SPD hat eben nicht den Rechtspopulismus bekämpft, sondern vor allem die eigene Müdigkeit. Die in immer kürzeren Abständen hervorgestoßenen Hitler-Vergleiche und die Firmierung auch der christdemokratischen Konkurrenz als Nazi-Kollaborateure wirken zwar für die SPD-Funktionäre wie ein Aufputschmittel, aber für ihre Wähler hat sich nichts verändert. Die Wirtschaft lahmt, um nicht zu sagen, kommt nicht aus dem Quark und in der Sache illegale Migration bewegt sich alles aber in die falsche Richtung. Verbal Attacken von Lars Klingbeil gegenüber der AfD-Chefin Alice Weidel kommen gut an in der SPD-Fraktion. Aber sie ändern nichts.
Ich glaube auch, dass das Ergebnis der Europawahl viele Menschen noch mal wachrüttelt, dass die Nazis bei dieser Wahl stärker geworden sind. Ich glaube, da wachen viele auf.
Das Problem ist ja eben das. Die AfD-Wähler interessieren sich nicht für derartige Beschimpfungen. Sie erwarten, dass Politik die Umstände, die sie verärgert haben, verändert. Und stattdessen wird im Bundestag nur gelärmt. Unwillkürlich fühlt man sich an Kaiser Wilhelm II. Erinnert, der den Reichstag einst als Reichsaffenhaus beschimpft hat, wobei es ihm egal sei, sagte er, ob in dem Reichstagskäfig rote, schwarze oder gelbe Affen herumspringen. Zitat Ende. Die Demokratieverachtung wird von den Nichtdemokraten verbreitet, das ist klar. Aber zuvor wird sie von den Demokraten selbst erzeugt. Vor allem die SPD sollte es aus zwei Gründen besser wissen. Erstens, die Dämonisierung hilft dem Dämon. Die SPD des Kaiserreichs hat ja die Erfahrung gemacht, die sie jetzt verdrängt. Die Dämonisierung nützt dem, der da ins Fratzenhafte überzeichnet wird. Als Reichskanzler Otto von Bismarck mit den Sozialisten Gesetzen die aufstrebende SPD in die Schranken weisen wollte, tja, da schlug dieses Ansinnen ins Gegenteil um. Bismarck verbot die SPD-Zeitungen, verbot die Teilnahme der SPD an öffentlichen Veranstaltungen und ja, er glaubte, die SPD damit erledigt zu haben. Das Gegenteil geschah. Die SPD erlebte ihren Aufstieg. Der Historiker Lothar Gall erklärt den Fehler des bismarckschen Denkens im Bayerischen Rundfunk.
War immer ein massiver Gegner der Sozialdemokratie und auch des Linksliberalismus. Das waren sozusagen diejenigen Kräfte, die er dafür verantwortlich machte, dass die Sache aus dem Leim gehen würde. Und das war natürlich dann auch der Grund seines schließlichen Scheiterns. Also denen ist er dann letztlich unterlegen, wenn man es historisch betrachtet.
Zweitens, der Kampf gegen rechts wird zur rhetorischen Figur. Die SPD hat denselben Fehler ja schon einmal begangen. Sie polemisierte gegen Hitler und die NSDAP. Aber sie ging nicht daran, die Ursache für den Aufstieg der NSDAP zu adressieren. Und das war die Massenarbeitslosigkeit in Deutschland. So wie man heute zuerst die AfD als Partei bekämpft und nicht die toxische Gleichzeitigkeit von unsicherer Wirtschaftslage bei massenhafter illegaler Zuwanderung, hat man damals eben zuerst die NSDAP als Partei bekämpft. Aber eben nicht die Gründe, die sie groß gemacht haben. Für viele Arbeiter war im Oktober des Jahres 1929 das Ende ihrer Geduld erreicht. In New York brachen die Aktienkurse zusammen, die Weltwirtschaft kollabierte. Und in Deutschland regierte die SPD. Eine von der SPD geführte Koalition besaß in dieser schwierigen ökonomischen Situation sogar eine satte Mehrheit. 300 Sitze von 450. Mit dieser Mehrheit hätte sich regieren lassen. Ohne Nazis, ohne Hitler, ohne Geschrei und auch ohne Neuwahlen. Aber was tat die Regierung von SPD-Kanzler Hermann Müller? Sie nahm diese Verantwortung nicht wahr. Man erzielte im Kabinett keine Einheit. Und zwar keine Einheit über die läppische Frage, ob die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung um einen Viertelpunkt angehoben werden sollten oder nicht. Dieser Streit führte zum Bruch der Regierungskoalition zu Neuwahlen. Das war das größte Nazi-Förderprogramm aller Zeiten. Die Wirtschaft krümmte sich, die Arbeitslosigkeit stieg dramatisch. Von 1,3 Millionen in 1928 auf 6 Millionen, kurz vor der Machtergreifung Hitlers. Die Politik der demokratischen Mitte, sie glich einer unterlassenen Hilfeleistung. Die Folge waren Not, Armut, Massenarbeitslosigkeit. Tja, von allem gab es mehr. Mehr Arbeitslose, mehr Hunger, mehr Armut und mehr Nazis gab es auch. Fazit: Vergleichen heißt nicht gleichsetzen. Aber die SPD ist drauf und dran, den alten Fehler von Weimar zu wiederholen. Sie stellt heute den Kanzler. Sie kümmert sich nicht um die zwei wichtigsten Anliegen der Deutschen, die ökonomische Situation und die illegale Migration. Stattdessen macht die SPD die AfD zum Referenzpunkt aller politischen Betrachtungen. Dieser Kampf gegen rechts, und das ist heute schon absehbar, endet mit der Abwahl des SPD-Kanzlers und einer Stimmenverdopplung der AfD. So wird der Kampf gegen rechts zum Förderprogramm für die Rechten. Oder anders gesagt, die knappste Ressource unserer Gegenwart ist die Nachdenklichkeit. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Hendrik Wüst, CDU-Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, spricht auf der Pioneer Tour über den Wahlkampf und die Situation von Friedrich Merz.
Und es gibt eine Menge Leute, die, auch in meinem Bundesland, die nach dieser Woche sagen, okay, ich lasse mich von euch zurückholen. Ich war schon mit einem Fuß weg aus der demokratischen Mitte. Ich lasse mich von euch zurückholen.
Unsere Börsenreporterin in New York, Anne Schwedt, analysiert die Reaktion der Wall Street auf die hohen Zölle des Donald Trump. Und bald kommt die Blitzbesteigung des Mount Everest für zahlungskräftige Kunden. Naja, und dann berichten wir heute Morgen von einer 100 Jahre alten Italienerin. Und die lehrt uns, was Spaß an der Arbeit bedeuten kann.
Wenn Sie wollen, dass wir die Achtung der Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland auch kurz vor einer Bundestagswahl zurückgewinnen, dann müssen wir uns in der politischen Mitte dieses Hauses als entscheidungsfähig erweisen, auch wenn wir wenige Tage vor einer Bundestagswahl stehen.
Friedrich Merz wollte Format zeigen und die Asylwende per Gesetz im Bundestag beschließen, egal ob die AfD dafür ist oder dagegen. Aber aus diesem vermeintlichen Befreiungsschlag wurde bekanntermaßen nichts. Aber was bedeutet das jetzt für den CDU-Wahlkampf? Wie blickt man in der Union auf den Kandidaten Merz, drei Wochen vor dieser Wahl? Carina Mössbauer und Jörg Thaddeus aus dem Pioneer-Hauptstadt-Podcast haben Hendrik Wüst eingeladen an Bord der Pioneer 2, um all das zu klären, mit ihm vor Publikum. Wüst ist seit über drei Jahren Ministerpräsident im bevölkerungsreichsten deutschen Bundesland in NRW. Er ist in vielerlei Hinsicht die Führungsreserve der Union. Er ist mit 49 Jahren deutlich jünger als Friedrich Merz mit 69 Jahren. Und Hendrik Wüst regiert im Landtag geräuschlos mit den Grünen. In der Sache steht er für einen eher kompromissbereiteren, moderateren, man kann auch sagen moderneren Ton. Die Langfassung dieses Gesprächs hören Sie auf thepioneer.de, aber Auszüge gibt's genau jetzt.
Herr Wüst, wir haben uns gedacht, wir steigen einfach mal ein und fragen Sie, wie Sie sich eigentlich fühlen nach dieser Woche.
Guten Abend erstmal. Ich fühle mich gut. Ich hatte 3 Tage Landtagsplenum und ich bin sicher, in Berlin hat es keiner gemerkt. Es war natürlich eine besondere Woche, eine aufreibende Woche, aber eine Woche, die auch an einem ganz wichtigen Punkt Klarheit geschaffen hat. Insofern sehen Sie mich hier recht aufgeräumt.
Also kein Unwohlsein, keine Beklemmung, kein mulmiges Gefühl. Das ist nämlich, wenn man gerade so ein bisschen in die CDU reinhorcht, ist das durchaus eine Stimmung, die man wahrnimmt.
Natürlich war das keine leichte Woche. Und Friedrich Merz hat es gesagt. Interessanterweise hat er auf den Vorhalt, was er denn zu den Äußerungen von Angela Merkel gesagt hat, hat er gesagt, er teilt ja die Sorge mit Blick auf die AfD und das tun wir alle. Aber ich komme gerade aus den Gremiensitzungen vor unserem Parteitag, der morgen stattfindet, und wir sind ganz, ganz klar sortiert, dass es keine wie auch immer geartete Zusammenarbeit mit der AfD gibt. Und insofern löst sich dieses mulmige Gefühl dann auch wieder auf.
Und wie würden Sie diese doch eher konsternierten Gesichter werten, die man gesehen hat im Plenum, zum Beispiel am Mittwoch nach der Abstimmung? Das wirkte fast wie so eine gewisse Erschrockenheit über sich selbst.
Das weiß ich nicht. Ich war nicht dabei. Das müssen Sie die fragen, die dabei gewesen sind. Es ist keine einfache Situation gewesen. Und trotzdem muss man in der Politik immer damit umgehen, dass es unter den Alternativen manchmal eben keine ganz besonders gute gibt. So, und die andere Alternative wäre gewesen, nach dem schlimmen Mord an einem 2-jährigen Jungen oder einem 41-jährigen Familienvater, Schweigen gibt. Olaf Scholz hat eine kommunikative Lücke gelassen. Ich glaube ihm, dass die Empörung, ich glaube, er hat gesagt, er ist sauer, wütend oder empört oder sowas. Das glaube ich ihm sofort. Aber die Menschen haben ja eine Frage, die sich darüber hinaus bewegt. Die Befindlichkeiten zu beschreiben, ist der eine Teil, das ist auch okay. Danach muss aber Antwort in der Sache gegeben werden. Und wenn man dann sagt, na, wir haben alles gemacht und den Rest fragen Sie bitte bei den bayerischen Behörden in der Umsetzung des Rechts, ist das zu wenig in eine aufgewühlte Bevölkerung herein. Da war eine Lücke. Und wir wissen alle, wir können das auch aussprechen, wer füllt denn die Lücke? Die AfD füllt diese Lücke. Und das darf nicht sein. Deswegen muss diese Lücke aus der demokratischen Mitte heraus gefüllt werden, Antwort zu geben, den Versuch zu machen, sich einer Debatte zu stellen, auch Positionen zur Debatte zu stellen. Die kann man dann ablehnen, die kann man abmildern, da kann man kompromissen, wie auch immer. Aber das war der weniger schlechte Weg, als diese Lücke offen stehen zu lassen.
Jetzt haben Sie aber Leute gegen sich aufgebracht und die Vorbehalte gegen das politische Berlin, die kann man zweifelsohne teilen. Aber jetzt nehme ich die Erklärung der beiden christlichen Kirchen, Herr Wüst. Da sagen die, also die erinnern an dieses Versprechen, nicht mit der AfD zu stimmen und sagen, wir befürchten, dass die deutsche Demokratie massiven Schaden nimmt, wenn dieses politische Versprechen aufgegeben wird. Das sind keine politischen Akteure. Wie gesagt, evangelische und katholische Kirche, für sie sehr bedeutsam. Ich erinnere mich, dass sie noch im Dezember das Weihnachtskonzert zu Hause in Rede in der St. Gudula Kirche haben sie anmoderiert und haben sich sehr gefreut, dass sie da sind. Da müsste ich ja jetzt, wenn ich katholischer Repräsentant wäre, sagen, Herr Wüst, Sie sollen da nicht nur kommen und das Konzert ansagen, Sie sollen das hören, was wir sagen, nicht mit der AfD stimmen.
Ich höre sehr genau und deswegen wird sich diese Sorge der Kirche noch nicht verwirklichen. Es wird nach der Bundestagswahl eine Regierung geben, die sich auf eine verlässliche Mehrheit aus der demokratischen Mitte stützen kann. Das ist das Ziel der Union, dafür werben wir. Und ich glaube, dass wir in dieser Woche auch Werbung dafür gemacht haben. Die AfD hat sich in der Ampelzeit verdoppelt. Das wird man kaum der Union in die Schuhe schieben können. Schauen Sie sich die Umfragen heute an. Und das Wahlergebnis bei der letzten Bundestagswahl ist schlicht eine Verdoppelung. Und es gibt eine Menge Leute, die, auch in meinem Bundesland, die nach dieser Woche sagen, okay, ich lasse mich von euch zurückholen. Ich war schon mit einem Fuß weg aus der demokratischen Mitte. Ich lasse mich von euch zurückholen. Wenn das gelingt, dann hat die CDU mehr erreicht als irgendeine Profilierung zum eigenen Nutzen und vielleicht 2-3% hoch, sondern haben wir Leute daran gehindert, dieser schlimmen Partei ihre Stimme zu geben.
Kommen wir mal zu einem Thema, für das die Deutschen die CDU, ich glaube, mehr als 5 Jahrzehnte in die Regierung gewählt haben, weil sie der CDU mit Abstand die meiste Wirtschaftskompetenz zubilligen. Wenn die Wahl gelaufen ist, müssen wir dann der Krise richtig dunkel ins Auge sehen, Herr Wüst. Sie waren wirtschaftspolitischer Sprecher der Landtagsfraktion für 7 Jahre insgesamt. Also Sie wissen da genau, wovon Sie sprechen. Müssen Sie dann der Krise wirklich deutlich ins Auge gucken?
Ich gucke dieser Krise schon seit 1,5 Jahren deutlich ins Auge, weil Nordrhein-Westfalen ein Industrieland ist mit enorm hohem Energiebedarf. Und wenn all diesen Ausführungen, dass wir Industrieland bleiben wollen, wenn man dem Glauben schenken darf, dann muss jetzt sehr, sehr schnell was passieren, weil wir uns brechen die Anfänge langer Wertschöpfungsketten weg, die in der Regel energieintensiv sind, weil irgendwas eingeschmolzen wird, am Ende kommt Metall-Elektroindustrie raus oder weil irgendwie Grundstoffchemie stattfindet, Chlorelektrolyse oder irgend sowas, was unglaublich viel Energie braucht. Also ich hätte jetzt die letzten Monate nicht noch zusätzlich an Krise gebraucht. Arbeitslosigkeit ist wieder ein Thema. Und jetzt stellen wir uns mal einmal vor, jetzt muss man ja nicht die Rezepte der einen oder der anderen Partei schlau finden, aber nur einmal die Frage stellen, bei der Stimmung, in der unsere Gesellschaft generell ist, wenn jetzt noch in die Mitte der Gesellschaft die Sorge um den Arbeitsplatz, die Sorge um wirtschaftlichen Abstieg, die Sorge darum, kriege ich mein Haus weiter bezahlt, kann ich meinen Kindern, meiner Familie weiter den Lebensstandard ermöglichen, wenn das da jetzt noch reinkriecht, was passiert denn dann in diesem Land? Deswegen ist das Thema Wirtschaft ja auch trotz der Aufregung der letzten Woche, das Nummer-1-Thema bei den Menschen. Migration ist Thema Nummer 2 und nicht minder wichtig, braucht einen Politikwechsel. Aber in der Wirtschaftspolitik brauchen wir ihn auch und die Menschen haben ein Gefühl dafür und zwar ein sehr manifestes und ein sehr persönliches, was da los ist.
Das ganze Gespräch mit Hendrik Wüst können Pioneers in voller Länge hören. Ich kann das nur empfehlen. Es war ein erkenntnisreicher Abend mit ihm. Den Link finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts. Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da sorgen die angekündigten Strafzölle von Donald Trump für reichlich Gesprächsstoff. Anne Schwede in New York hat wie immer das Ohr an den Märkten. Einen schönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Trump macht jetzt ernst und will Importe aus Mexiko, Kanada und China mit Strafzöllen belegen. Anne, sag uns, wie wird das am Kapitalmarkt aufgenommen?
Ja, am Freitag haben wir schon einen ersten Vorgeschmack bekommen, wie die Anleger das finden. Da wurde schon angekündigt, dass die Zölle ab Samstag gelten. Daraufhin schlossen die großen Indizes mit einem dicken Minus, obwohl zuvor noch ein Plus stand. Und auch jetzt sieht es so aus, als wenn wir einen sehr negativen Wochenstart bekommen. Die Futures der großen Indizes sind mit bis zu 2,1% im Minus. 25% Zölle sollen auf Produkte aus Mexiko und Kanada gelten, 10% auf Importe aus China. Kanada reagierte schon mit Gegenzöllen, Mexiko will jetzt ebenfalls US-Importe besteuern und die chinesische Regierung will Klage bei der Welthandelsorganisation einreichen. Wenn es tatsächlich zu einem ausgewachsenen Handelskrieg kommt, dann werden davon so gut wie alle Branchen und Sektoren betroffen sein. Ganz besonders die Automobilindustrie, die Landwirtschaft, die Chemie- und Pharmaindustrie und auch der Energiesektor. Durch die Zölle werden entsprechend wohl auch die Preise in den USA für die Endkonsumenten steigen, weil die Mehrkosten sehr wahrscheinlich weitergegeben werden. Trumps Intention, dass dadurch mehr einheimisch produziert wird, wird nicht sofort aufgehen und wenn dann auch nur zu deutlich teuren Preisen, bedeutet, dass auch die Angst vor einer wieder steigenden Inflation jetzt wieder sehr real ist. Also an der Wall Street bereitet man sich jetzt schon auf einen deutlichen Abverkauf vor.
Und was, Anne, wird in dieser Woche sonst noch wichtig?
Ja, da ist wieder einiges los diese Woche. Am Freitag gibt es die neuen Arbeitsmarktdaten. Da schauen die Anleger ganz genau hin, wie es der Wirtschaft geht, auch mit Blick auf die Frage, ob weitere Zinssenkungen nötig sind. Außerdem bekommen wir neue Daten aus dem Einzelhandelssektor. Und es stehen neue Quartalszahlen an von einigen großen Namen, zum Beispiel von Alphabet, Palantir, Disney und Qualcomm.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, wie kommerziell die Bergbesteigung des Mount Everest geworden ist, dabei sollte doch eine Bergbesteigung ein Naturerlebnis sein und eben nicht Hochleistungssport. Aber das Leben ist anders. Eine Firma aus Österreich treibt jetzt den Bergsteiger-Wahnsinn mit irrwitzigem Hightech auf eine neue Spitze. Es geht um den Mount Everest, höchste Berg aller Zeiten mit seinen 8.848 Metern. Jährlich versuchen dort rund 700 Menschen den Gipfel zu erreichen. Diese Expedition ist gefährlich und ja, nicht alle kehren zurück. Damit es dazu nicht kommt, wird die Expedition im Normalfall mit Sherpas, mit Guides, mit Führern durchgeführt. Kosten für eine Basisbesteigung 30.000 bis 50.000 amerikanische Dollar. Man braucht also Geld und ja, man braucht auch Zeit, denn bis zum Gipfel vergehen oft 10 Wochen. Warum so lang? Naja, weil es eine Akklimatisierungsphase braucht, damit der Körper sich an diesen niedrigen Sauerstoffgehalt gewöhnt. Das heißt, durchschnittlich 9 Wochen verbringen die Teilnehmer einer solchen Besteigung im Basislager, um ihren Körper an die Temperatur und den Sauerstoffgehalt im Himalaya zu gewöhnen. Jetzt kommt's. Jetzt hat nämlich eine Bergsteigerfirma oder ein Bergsteigerunternehmer, besser gesagt Lukas Furtenbach, mit seiner Firma die Akklimatisierungsphase verkürzt. Und zwar massiv.
Also es gibt die Möglichkeit, dass man diese Akklimatisationsphase nicht in echter Höhe, sondern in simulierter Höhe macht. Das kann man in sogenannten Höhenzelten, heißen die jetzt umgangssprachlich. Das sind wie echte Zelte, die man zu Hause auf dem Bett aufbaut. Da hängt der Generator dran und dieser Generator erzeugt jetzt ganz vereinfacht gesagt sauerstoffarme Luft, die er in das Zelt reinblast. Das heißt, man schlaft dann in einer Atmosphäre zu Hause in seinem Bett, aber in einem Zelt, die den Sauerstoffgehalt einer größeren Höhe simuliert.
Nächstes Jahr sollen 4 Briten mit Furtenbach den Gipfel erklimmen können und das in unter 5 Tagen. Nach der Akklimatisierung nämlich, die jetzt zu Hause erfolgt, werden sie dann mit einem Hubschrauber zum Basiscamp direkt auf 5.300 Meter geflogen und können am gleichen Tag, tja, wie der Sonntagsspaziergang durch den Grunewald oder die Außenalster mit der Expedition beginnen. Nach einer Woche ist man schon wieder daheim. Kosten diesmal 100.000 Euro. Das hat wenig zu tun mit dem Schaffen der Bergsteigerlegende Reinhold Messner. Der hat als erster Mensch alle 14 Achttausender dieser Erde erklommen, ohne Hubschrauber übrigens. Und diese Akklimatisierungstechnik war auch noch nicht dabei. Für ihn war Bergsteigen das Duell Mensch gegen Natur. Die vielen Touristen auf dem Mount Everest sind ihm ein Dorn im Auge, wie er im Interview mit Newstime dargestellt hat.
Also da oben ist es wirklich für die Enge zu voll. Der Berg wird nach oben dünner, er verjüngt sich und damit haben weniger Leute Platz als unten. Also der Overtourism in den Alpen wird beklagt, aber das finde ich übertrieben. Am K2 und am Everest ist es in jüngster Zeit wirklich zu viel. Es wäre besser wie früher. Zu meiner Zeit gab es eine Expedition an einem Berg in einer Saison. Und mehr kriegten keine Genehmigung. Heute sind 50 Expeditionen manchmal an einem Berg.
The sky is the limit heißt das ewige Erfolgskredo auch der Bergsteiger. Aber mit Hubschrauber und Xenongas hat das Ganze doch einen etwas schalen Beigeschmack.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Der ungebrochene Arbeitswille einer 100-jährigen Frau. Der hat mich überrascht und erfreut. In einem kleinen, nur 1500 Seelendorf in den Hügeln über dem Lago Maggiore in Italien gibt es nämlich eine kleine Bar, die Bar Central. Sie ist das Herzstück des Ortes. Und das Herzstück der Bar ist eine Frau namens Anna Possi. Anna Possi ist 100 Jahre alt und steht trotzdem jeden Tag hinter dem Tresen ihrer Bar. 12 Stunden lang, von 7 Uhr morgens bis 7 Uhr abends. Im Sommer gerne auch länger. Mit ihrem stolzen Alter ist sie die älteste Barista Italiens, wenn nicht sogar der Welt. Aber für Anna ist das gar kein Rekord, sondern einfach ihr Leben. Sie liebt ihre Arbeit. In einem Interview mit dem ZDF erzählt sie stolz:
"La mia vita. Io signora sto bene in mezzo alla gente. È perché una medicina,
Das sei ihr Leben. Ihr gehe es gut unter Menschen. Es sei wie Medizin. Sie stehe jeden Tag mit Freude auf. Mit Freude am Leben und Vorfreude auf den Tag.
Non arriva nessuno, fa niente.
Nie hat sie selbst einen einzigen Tag auch nur geschlossen gehabt. Weihnachten, Neujahr, Ostern, egal, sie ist am Platze. Tja, und was lehrt uns das? Arbeit. Arbeit, das lehrt uns das, kann auch ein Lebenselixier sein. Zumindest dann, wenn sie Spaß macht. An eine Rente mit 67 hat Anna Posse jedenfalls noch nie gedacht. Und vielleicht sollten wir im Gegenzug ab und zu so denken, wie sie denkt.
It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you.
Ich wünsche Ihnen einen gut gelaunten, einen zuversichtlichen Start in diese neue Woche. Bleiben wir einander gewogen. Morgen freuen wir uns auf Dagmar Rosenfeld in diesem Studio an diesem Mikrofon. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.
Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, that's wonderful. Wonderful, I dream of you. Chips, chips. Do 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 do. Chip, chip. Do 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 do. Chip, chip. Do 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 do. Fatti un bagno caldo, c'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, it's wonderful, that's wonderful. I dream of you. Chips, chips, chips. Do 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 do, chibum, chibum, boom. Do 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 do, chibum, chibum, boom. Do 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 do.